Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Max
und mir, Hans.
Oh, ich habe so lange darauf gewartet, dass wir diesen Satz wieder sagen können. Es ist endlich soweit, hier Staffel 2. Wir wissen, ihr wart total ungeduldig, ihr habt gewartet, bis es endlich wieder soweit ist. Wir auch. Hans, warum hat das jetzt wirklich Monate gedauert, muss man sagen?
Wir haben uns da so Zeit gelassen, bisschen ja, faul gewesen.
Bisschen unhöflich von uns.
Eigentlich schon. Ja. Aber so ist es ja nicht.
Nee. Hans, was war los in den letzten Monaten bei dir?
Eine ganze Menge. Ein Umzug, neuer Job, der sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat. Alles Mögliche. Bei dir?
Ja, ähnlich. Also auch ich bin umgezogen. Ich habe meinen Job gekündigt und einen neuen Job angefangen. Also ich sage mal, wir hatten jetzt eher privatere Katastrophen, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Deshalb musste der Podcast ein bisschen zurückstecken, muss man sagen. Aber ja, wir haben uns total drauf gefreut und wir wollten auch unbedingt eine zweite Staffel machen. Also das stand außer Frage. Und endlich ist es soweit.
Ja, es ist... Ich glaube, es wissen die meisten, aber natürlich, dass wir haben natürlich noch ganz normale Jobs neben hier unserem Katastrophen-Podcast.
Ja, man kann von Katastrophen-Podcast nicht leben. Man muss noch einer Lohnarbeit nachgehen.
Und irgendwann. Das ist der große Traum. Dann machen wir eine tägliche Folge.
Ja, aber bis dahin erstmal wöchentlich. Ab jetzt immer dienstags bekommt ihr eine neue Folge. Wenn ihr die erste Staffel schon kennt und gehört habt, und uns haben ganz viele geschrieben, dass sie sie auch ein zweites Mal gehört haben, was uns total freut. Es geht quasi genauso weiter. In jeder Folge berichten wir über eine Katastrophe. Das kann Flugzeugabsturz sein, ein Zugunglück, Schiffsuntergang. Alles, was uns so interessiert, was wir spannend finden. Und wir wollen eben erzählen, was passiert ist und was die Folgen sind. Und wir sind halt keine Journalisten, auch nicht hauptberuflich. Das heißt, das ist wirklich, wir sind Nerds, muss
man sagen. Ja, wir haben einfach großes Interesse daran. Ich weiß auch gar nicht so 100, ich kann auch gar nicht beschreiben hundertprozentig warum. Ich kriege manchmal sehr interessante Reaktionen, wenn ich das erzähle, dass ich mich da so für begeistern kann. Aber es sind einfach sehr, sehr spannende Fälle, sehr spannende Themen. Und wir freuen uns einfach immer, dass wir euch da einfach mitnehmen können und euch zeigen können, was wir daran spannend finden, was dort passiert ist.
Ja, wir haben auch eine Instagram-Seite, katastrophen.podcast. Und ganz viele haben uns auch darüber geschrieben. Vielen Dank für all die Nachrichten. Und wir wissen, wir haben euch echt lange warten lassen. Aber vielen Dank auch für die ganzen Vorschläge. Also wir haben euch ja auch gefragt, was für Fälle findet ihr spannend, was interessiert euch? Und ihr habt echt so viel geschrieben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute zuhören. Und ja, wir haben versucht, vieles davon einzubauen in die Fälle der zweiten Staffel. Und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall immer mit schlechtem Gewissen darüber gefreut, wenn wir Nachrichten bekommen haben oder Nachfragen bekommen haben, wann es endlich weitergeht.
Ja.
Und ja, jetzt geht's weiter. Du hast heute einen Fall mitgebracht?
Ja, ein Fall, der tatsächlich sehr oft genannt wurde, dass ganz viele wollten den hören. Und ich fand den auch super spannend. Ich habe mich gefragt, warum wir den eigentlich nicht in Staffel 1 schon genommen haben, weil er wirklich sehr spannend ist. Aber umso besser, dass wir damit jetzt die zweite Staffel anfangen. Und zwar geht es um einen Flugzeugabsturz. Das heißt, wenn ihr euch schwer tut mit Katastrophen, Flugzeugabstürzen, wenn euch das irgendwie ein bisschen triggert, dann hört es vielleicht nicht oder nicht alleine. Ansonsten ist es aber ein Fall, den die meisten von euch, glaube ich, kennen. Es liegt noch nicht so lange zurück. Es geht um den Absturz der Concorde.
Ein ikonisches Flugzeug auf jeden Fall.
Absolut. Was verbindest du mit der Concorde?
Ich habe tatsächlich so sehr viele Erinnerungen daran. Ich fand es natürlich als Kind auch absolut faszinierend, diese Idee von einem Überschallflugzeug, das wie die Concorde aussah mit diesem besonderen Design.
Die hatte ja diese gebogene Nase, das fand ich so spannend. Die ja je nachdem nach Start oder Landung sich so abknicken kann oder eben gerade ist. Ich glaube, ich kenne kein Flugzeug. Ich glaube, die Concorde ist wirklich die einzige Maschine, die das hatte und hat.
Ja, also absolut. Also auch so als Kind war mir irgendwie so klar, dieses Flugzeug ist irgendwie was ganz Besonderes. Und eine Sache fällt mir auch immer ein, dass Sting, der Sänger,
ja.
Der hat da an so PR-Aktionen anscheinend teilgenommen. Es gibt so Bilder von ihm, wie er so als PR-Gag an Bord der Concorde Champagner oder Sekt ausschenkt an Gäste.
Ja, man muss sagen, wir kommen später noch drauf zurück. Die Concorde ist ein total luxuriöses Flugzeug. Ja, ist schon für ein spezielles Klientel. Man muss Geld haben, um sich da ein Ticket kaufen zu können. Und insofern ist Sting wahrscheinlich auch da die richtige Werbefigur dann.
Das stimmt.
Ja. Ist nicht so ein Ferienflieger, muss man sagen. Ja.
Nicht mit der Concorde nach Palma de Mallorca.
Nee. Die Concorde ist von London und von Paris aus nach New York geflogen. Das war, soweit ich weiß, auch die einzige Route über dem Atlantik. Und es war tatsächlich was Besonderes. Aber kommen wir später nochmal drauf zurück.
Ja, dann würde ich sagen, Max, du musst doch mal mit ins Jahr 2000.
Es sollte der Beginn eines Traumurlaubs werden. Mit dem legendären Überschallflugzeug Concorde von Paris nach New York und von dort mit einem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik. Am Nachmittag des 25. Juli 2000 steigen 100 Fluggäste im Terminal 2A des Pariser Flughafens in den Air France-Flug 4590. Die meisten davon haben die Reise bei einer deutschen Reederei gebucht, inklusive Flug nach New York. Der andere Teil der Reisegruppe ist bereits morgens mit einer anderen Concorde-Maschine nach New York geflogen. Wer in welche Maschine steigt, ist am Ende eine Entscheidung über Tod und Leben. Mit einer Verspätung von etwa einer Stunde rollt die Concorde auf die Startbahn 26R und macht sich bereit für den Abflug nach New York. Die Crew gilt als sehr erfahren und erprobt. Die Maschine selbst ist in einem einwandfreien Zustand. Doch die Katastrophe nimmt nicht in der Luft, sondern bereits am Boden seinen Lauf. Denn was Gäste und Piloten nicht ahnen, kurz davor war von dieser Startbahn eine Maschine der Continental Airlines gestartet. Und bei diesem Start passierte ein verhängnisvoller Fehler. Das Flugzeug hat einen Blechstreifen vom Triebwerk verloren, winzig, nur 43 cm lang. Doch dieses winzige Metallteil wird für eine Katastrophe sorgen und sogar das Ende für die Concorde bedeuten. Denn mitten bei der Beschleunigung auf der Startbahn rollt die Concorde mit 324 km/h über das abgefallene Metallstück. Das schneidet den vorderen Reifen des linken Hauptfahrwerks auf. Der Reifen platzt daraufhin und beschädigt das Fahrwerk. Und viel schlimmer, auch ein Kerosintank über dem Fahrwerk wird beschädigt. In wenigen Sekunden bildet sich ein Feuer. Die Mannschaft im Tower auf dem Boden funkt sofort die Crew im Cockpit der Concorde an. Doch zu spät, weil das Flugzeug bereits zu schnell ist, um rechtzeitig auf der Startbahn wieder zum Stehen zu kommen, muss die Concorde abheben. Und so setzt sich die brennende Concorde mit über 100 Menschen an Bord in den Himmel über Paris. Und im Cockpit beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Vergeblich. Alle Gäste und Crewmitglieder kommen am Ende beim Absturz der Concorde ums Leben.
Wow, da muss ich direkt an die Bilder denken, die sich wirklich eingebrannt haben von damals. Da kann ich mich nämlich noch sehr gut dran erinnern. Eben diese Bilder der Concorde knapp noch so über dem Boden, wie sie diesen Feuerschweif hinter sich herzieht.
Ja, genau. Es gibt so Amateuraufnahmen, ich glaube von einer Autobahn oder Straße war das in der Nähe vom Flughafen, wo ich glaube ein Beifahrer aus so einem Auto oder Transporter rausfilmt und du siehst eben, wie du gesagt hast, diese brennende Concorde.
Ja, was da auch verlinken wir bestimmt auch nochmal irgendwo, die auch einfach so visuell echt sehr, sehr, sehr beeindruckend einfach ist. Aber bei dem Fall, also du hast gesagt, es war ein Charterflug von dieser Kreuzfahrt.
Genau, also der Flug war kein regulärer Linienflug, sondern ein Charterflug. Die deutsche Reederei Peter Dallmann hat den Flug nämlich gebucht. Es waren insgesamt 100 Passagiere an Bord und 99 davon kamen von einer Reederei. Der 100. Fluggast war ein Angestellter der Air France. Und die Menschen an Bord waren unterwegs zu einer Kreuzfahrt. Es sollte 16 Tage lang von New York bis nach Ecuador gehen.
Schön.
Ja, total. Der billigste Preis für die Kreuzfahrt waren damals 8.500 D-Mark, war dann, glaube ich, nur eine Innenkabine. Und wenn du mit der Concorde anreisen mochtest, das war eben so ein Special, konntest du dazu buchen, dann hast du nochmal 3.000 D-Mark Aufschlag nur für den Flug gezahlt, damit du da eben schön hinkommst.
Nochmal mehr als ein Drittel obendrauf für die ersten Stunden der Reise, ja, eigentlich nur eine 16-tägigen Reise.
Absolut, ja. Und das, aber klar, wenn du es dir leisten kannst, war das natürlich wirklich eine Traumreise, weil das etwas ist, was nicht jeder macht und nicht jeder sich leisten konnte. Und für viele war das eben was ganz Besonderes. Es gibt ein Ehepaar, die hatten beide Krebs, haben das überstanden, waren krebsfrei und wollten so ihren zweiten Geburtstag, muss man sagen, feiern, eben mit dieser Kreuzfahrt. Denn das Kreuzfahrtschiff ab New York, mit dem sie da durch die Karibik fahren wollten, das ist die MS Deutschland damals gewesen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, oh, MS Deutschland, das, da klingelt doch was bei mir. Völlig richtig, dann seid ihr genauso große Traumschiff-Fans wie ich. Denn die MS Deutschland war mal das Original-Traumschiff, das ZDF-Traumschiff. Und zwar von 1999 bis 2015, weiß ich aus dem Kopf, brauche ich gar nicht nachschauen. Das heißt, genau zu dem Zeitpunkt, als auch das Unglück passiert ist, war es das Traumschiff. Also es war die Reise durch die Karibik, dort wurde nichts gedreht für das Traumschiff. Oh. Aber es stand natürlich, ich glaube, das Traumschiff stand auf dem Schornstein drauf. Und also es war für viele ja wirklich so eine Sache, wenn schon Kreuzfahrt, dann mit dem ZDF-Traumschiff.
Ja,
ja. Also wirklich in jeder Hinsicht eine total schöne Reise, wo sich ganz viele drauf gefreut haben und wirklich so ein Highlight, was viele ja eigentlich nur einmal im Leben machen. Und ja, es hat dann eben total tragisch geendet, womit niemand gerechnet hat. Von den 99 Gästen, die von der Reederei kamen, waren 96 Deutsche und 9 Crewmitglieder waren an Bord und es gab eben keine Überlebenden.
Und es gab ja auch noch zusätzliche Opfer, die nicht an Bord der Concorde waren.
Genau, weil die Concorde dann eben brennend abgestürzt ist in der Nähe vom Flughafen auf ein Feld, dort aber noch ein Hotel getroffen hat oder zumindest teilweise ein Hotel getroffen hat. Und dort starben 4 Angestellte in diesem Hotel, weil ihnen ja die Concorde quasi aufs Dach gefallen ist. Muss man wirklich so salopp formulieren, weil es war wirklich für die ja überhaupt nicht ersichtlich, dass da jetzt irgendwie sich eine Katastrophe anbahnt und sie völlig überrascht waren. Ja.
Und als Teil der Crew, da war ja auch ein sehr besonderes Crewmitglied mit dabei.
Genau. Brigitte Kruse war Chefstewardess. Ich habe sie in einer Doku gesehen über den Concorde-Fall. Sie war damals 49 Jahre alt, kam aus Deutschland und sie ist ja so eine Stewardess, wie du es dir irgendwie vorstellst. Also es ist wahnsinnig elegant. Sie lebt da wirklich absolut ihr Leben. Es war ihr größter Traum, immer auf der Concorde zu arbeiten. Sie ist extra für den Job nach Paris gezogen und ja, war wirklich total glücklich. Also hat gestrahlt, hat auch, muss man auch sagen, sehr gut verdient. Also es gab hohe Anforderungen an die Crew, nicht nur im Cockpit, sondern eben auch für die Kabinenbesatzung, weil es eben First-Class-Service war. Es war eine sehr enge Kabine. Das Publikum war sehr reich. Wir haben es erzählt, wer 3.000 D-Mark Aufschlag zahlt, der hat Geld. Es waren immer sehr viele Prominente an Bord. Es gab in Paris extra eine Lounge nur für Concorde-Gäste und ja, wer eben auf der Concorde arbeiten wollte, der hat eine besondere Schulung gebraucht und nur wenige Flugbegleiter von British Airways und von Air France durften das machen und wurde diese Ehre zuteil. Und das war dann eine sehr elitäre Gemeinschaft, eine sehr kleine, überschaubare Crew, die das machen durfte. Und Brigitte Kruse war eben eine davon. Mehr als 10 Jahre ist sie schon unterwegs auf der Concorde. Man sieht sie in der Doku, sie trägt Rolex, sie serviert Kaviar, schenkt Champagner aus. Also sie erfüllt wirklich alle Klischees dieses reichen Luxus-First-Class-Ambiente, was man in der Concorde erwartet. Und sie ist wirklich mit Herz dabei. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie sie in diesem Job aufgeht. Und was ganz tragisch ist, sie hatte eigentlich Urlaub, war zu Hause wurde aber extra wegen dieses gecharterten Fluges der deutschen Reederei wieder zurückbeordert, weil es eben zu wenig KollegInnen gab, die auf der Concorde arbeiten konnten. Und dann hat man sie eben aus dem Urlaub geholt und sie hat natürlich zugesagt, weil sie lebt für die Concorde und es war für sie, ja, wahrscheinlich hat das jetzt schon irgendwie private Pläne durcheinander gebracht, aber ja, sie wollte es natürlich machen. Das war für sie ganz klar. Natürlich kommt sie zurück, um nach New York zu fliegen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn das so die Elite der das war ja genau dieses Gemeinschaftsprojekt von im Grunde British Airways und Air France. Und da dann eben die Elite der Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Dann kann man natürlich auch mal irgendwie aus dem Urlaub dazu reden. Hat wahrscheinlich natürlich auch gut gepasst, wenn sie Deutsch gesprochen hat.
Absolut, ja. Das war natürlich ein bester Einsatz für sie, ja, sowohl für die Crew als auch ja, für die Gäste. Und es sollte tragischerweise dann ihr letzter Flug werden, ja.
Und es gab ja einige Passagiere tatsächlich oder welche, die beinahe Passagiere gewesen wären, die im Grunde einfach Glück hatten, dass sie, oder beziehungsweise kann man davon Glück sprechen, die eben einen anderen Flug genommen haben. Gleiche Kreuzfahrt, also gleiche Reise durch die Karibik, aber andere Concorde.
Genau, es gab morgens den planmäßigen Concorde-Linienflug, der quasi täglich stattfindet von Paris nach New York. Da waren 33 Fluggäste gebucht, die auch dann aufs Kreuzfahrtschiff gegangen sind. Es gibt Berichte, wo in letzter Minute noch Tickets getauscht wurden. Ein Ehepaar wollte zusammen mit einer Freundin diese Kreuzfahrt machen. Die Freundin war aber auf dem früheren Flug. Und dann haben sie, damit die Freundin nicht alleine fliegen muss, ihre Tickets noch umgebucht und sind dann schon morgens geflogen. Und die Freundin hat ihnen dann ja das Leben gerettet, muss man sagen, weil sie eben nicht in der Unglücksmaschine saßen. Ja, und das, ich habe da eine Doku drüber gesehen, das ist total komisch, weil die kommen dann in New York an und das dauert dann natürlich ein paar Stunden, bis das passiert und bis die Nachricht dann eintrifft. Und sie bekommen diese Nachricht dann in New York, schon auf dem Kreuzfahrtschiff, kurz vorm Ablegen. Und sie legen dann trotzdem ab. Also das Schiff fährt und die Fluggäste ziehen diese Kreuzfahrt durch, sage ich mal. Und das ist total befremdlich, finde ich so.
Auf jeden Fall.
Weil auch beim ersten Abendessen dann die Hälfte der Tische leer bleibt und man ja auch genau weiß, was passiert ist. Also die haben jetzt nicht irgendwie das Schiff verpasst oder den Flug verpasst, sondern die leben nicht mehr.
Ja.
Und das ist so eine, ja, ich glaube am Ende so eine moralische Frage. Also was würde man jetzt selbst in der Situation machen? Weil du zahlst ja, sag ich mal, um die 10.000 D-Mark für die Kreuzfahrt. Gehst du dann nicht aufs Schiff? Oder, ja.
Ja, ist eine Frage, kann man das dann noch so richtig genießen, wie wenn du sagst, also wenn du da irgendwie jeden Tag quasi damit konfrontiert wirst, dass die, dass einfach Leute fehlen, also wirst du ja ständig daran erinnert.
Ja. Weiß ich nicht. Ich find's auch komisch. Also, ich habe eben nur ein paar Stimmen gesehen in dieser Doku, die auf dem Schiff dann waren und oder die auch im Nachhinein erzählt haben, wie das war und die natürlich erzählen, dass die Stimmung gedrückt war und dass es ganz komisch war. Aber am Ende sind sie auch 16 Tage durch die Karibik gefahren, ja.
Ja.
Aber gut, es ist keine Ahnung, es ist einfach nur, wo ich mir so Gedanken mache, aber ich möchte es gar nicht bewerten.
Form. Will ich jetzt auch gar nicht so, kann ich mir vorstellen, ein sehr, sehr komisches Gefühl.
Ja, definitiv, ja.
Lass uns doch mal so einen kleinen Schritt zurück machen. Was war die Concorde eigentlich genau für ein Flugzeug?
Die Concorde war das erste Überschallflugzeug, zumindest im Betrieb mit Gästen. Höchstgeschwindigkeit auf Reiseflughöhe von 18.000 Metern waren ungefähr 2.400 km/h. Also es ist wahnsinnig schnell. Also es ist doppelte Schallgeschwindigkeit, wenn ich das richtig interpretiere, hat dafür gesorgt, dass die Reisezeit extrem verkürzt wurde. Paris, New York in 3,5 Stunden, London, New York in 3 Stunden. Wenn du überlegst, wie lange du jetzt von Paris nach New York, ich glaube, es sind ungefähr 7
Ja, Stunden, so 6, 7
Stunden. Ja, je nach Verbindung. Also es war wirklich, also man stell mal vor, in 3 Stunden kommst du da einmal von London nach New York. Ja. Das ist natürlich mega. Also das ist richtig schnell. Ganz charakteristisch war, das haben wir vorhin erwähnt, diese Nase, die vorne an der Spitze war, da war das Cockpit drin und die war hydraulisch absenkbar. Je nachdem, ich glaube beim Start war sie abgebogen.
Ja, genau nach unten und dann.
Beim Reiseflug dann gerade. Ja. Das hatte aerodynamische Gründe, aber war auch so ein Markenzeichen. Und du hast das vorhin erwähnt, es haben nur zwei Airlines weltweit die Concorde betrieben. Es war die Air France und British Airways, war ein Gemeinschaftsprojekt. Beide Airlines haben das zusammen entwickelt. Es gab auch nur insgesamt 20 Stück davon im Einsatz von 1976 bis 2003, also doch eine Weile, fast 30 Jahre. Man muss sagen, es gab durchaus ein bisschen Kritik daran. Also einmal, es gab relativ wenig Platz für die Fluggäste. Es gab nur 128 Plätze. Das ist natürlich für die Airlines so eine Sache, ob das Ganze wirtschaftlich ist. Klar, die Ticketpreise waren entsprechend hoch. Also es wird sich am Ende dadurch gelohnt haben. Es gab nur eine Klasse, die war 20% teurer als die First Class auf normalen Flügen. Und es war eben quasi eine reine First Class. Also es gab ganz bequeme Sessel mit Leder, es gab sehr gutes Essen. Ich habe erwähnt, es wurde Kaviar serviert, Champagner ausgeschenkt, es gab Porzellanteller, keine Plastikteller. Es war zum Teil aber auch ein bisschen unbequem. Also viele Fluggäste haben gesagt, es ist einfach wahnsinnig laut drin. Viele sagen zwar, es ist die Königin der Lüfte, wobei das auch eine Beschreibung ist, die oft auf Flugzeuge zugeschrieben wird. Also die, glaube ich, Boeing 747 Stimmt. wurde auch oft so genannt. Also das ist immer so Definitionssache. Und ein Problem der Concorde war auch, es darf nicht so viele Flughäfen anfliegen. Es war auch dann die ganze Zeit eben nur auf der Atlantikroute, also Paris, London nach New York und zurück. Es gab eben nur eine kleine Zielgruppe, die überhaupt in Frage kam, sich da Tickets leisten zu können. Und dazu kam, es war eine extreme Belastung auch für die Maschine selbst, für das Material, also doppelte Schallgeschwindigkeit das, und das quasi täglich. Das hinterlässt Spuren. Trotzdem, beide Länder, also sowohl Großbritannien als auch Frankreich, waren absolut stolz auf ihre Concorde. Das war so ein Nationalstolz und das merkt man eben auch daran, dass die Crew zum Beispiel einfach sehr elitär war und sich da sehr mit dem Produkt auch identifiziert hat.
Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass der Absturz eigentlich nicht, also eigentlich nur so ein Katalysator für das Ende der Concorde, sondern dass eigentlich immer diese Probleme, auch diese wirtschaftlichen Probleme gab, dass die quasi wirtschaftlich zu betreiben. Beispielsweise das, was zum Beispiel schwierig war, war hier Businessreisende quasi dafür zu überzeugen, die sich dann teilweise dann eben gesagt haben, gut, dann sind sie halt 3 Stunden länger unterwegs, können sich aber zum gleichen Preis eine sehr, sehr bequeme Business Class quasi gönnen. Also wie du gesagt hast, ist alles sehr luxuriös, aber auch mit den Ledersesseln und so weiter, aber gleichzeitig trotzdem auch ein bisschen beengt und so weiter. Es war laut innen drin, also jetzt keine Umgebung, wo du jetzt nochmal anfängst irgendwie zu arbeiten oder dich nochmal auf ein Meeting vorbereitest oder sowas. Und dann, dass eben gerade diese Geschäftsreisenden, die ja sind eine sehr lukrative Zielgruppe für die Luftfahrt sind, dass die sich eben nicht für die Concorde interessiert haben. Die haben dann halt ihre 3 Stunden extra gehabt im Flieger, aber das lässt sich, also der Unterschied zwischen 3 und 6 Stunden lässt sich, denke ich, auch verschmerzen, wenn man dabei in so einer bequemen Business Class mit viel Platz und so weiter sitzt.
Absolut, ja. Ich glaube, für viele war das wirklich so eine einmalige Sache, so ein Lebenstraum, den man sich erfüllt, wie eben auch bei den Kreuzfahrtgästen, die meisten wahrscheinlich einmal im Leben jetzt diese Flugreise mit der Concorde machen. Und nichts, wo du jetzt regelmäßig wahrscheinlich fliegst, außer du bist jetzt irgendwie ein Promi und
genau, und du musst unbedingt deine 3 Stunden früher da sein.
Genau, ja.
Ganz dringenden Termin in New York.
Ich zum Beispiel, genau. Ja. Aber ja, das waren die Rahmenbedingungen der Concorde. So kann man sich das vorstellen.
Ja, ich finde es auch immer faszinierend zu hören, dass die im Grunde ja schon seit Mitte der 70er geflogen ist. Für mich war das immer so eine 2000er Technologie, irgendwie in der 90er, 2000er Technologie.
Hat mich auch voll überrascht, als ich das gelesen habe, dass es das wirklich so lange schon die Concorde gibt. Fand ich auch überraschend.
Ja. Und jetzt bei diesem, um nochmal zu dem Absturz zurückzukommen, wie müssen wir uns die letzten Minuten an Bord der Concorde vorstellen?
Ja, also die Startvorbereitungen, die liefen ohne Probleme. Die Concorde selbst war in einem technisch einwandfreien Zustand. Der Kapitän an Bord war Christian Marty, ein sehr erfahrener Pilot, viele Flugstunden auf der Concorde. Also im Vorfeld gab es nichts, was die Katastrophe irgendwie hat anbahnen lassen. Und er legt dann um 16.42 Uhr den Schubhebel nach vorne, nimmt auf der Startbahn Geschwindigkeit auf. Was er nicht sieht und was er nicht weiß, auf der Startbahn liegt ein Metallteil. Das ist verloren gegangen oder abgefallen von einer Maschine, die davor gestartet ist, einer DC-10 der Continental Airlines. Das ist da vom Triebwerk abgefallen, aber es ist wirklich ein total kleines Metallteil, also 43 Zentimeter. Nichts, was einem jetzt irgendwie ins Auge auffällt, zumindest nicht, wenn du in so einem hohen Cockpit oben sitzt. Ja, aber die Concorde fährt genau über dieses Metallteil auf der Startbahn und ja, sofort platzt ein Reifen. Am linken Hauptfahrwerk vorne platzt dieser Reifen und von diesem zerfetzten Reifen schleudern jetzt Gummiteile auf die Unterseite der Tragfläche. Die durchtrennen noch ein Kabel im Fahrwerk, das wird später noch eine Rolle spielen. Man muss sagen, die Teile durchschlagen nicht die Tragfläche selbst, also das war stabil genug, aber sie lösen eine Druckwelle im Kerosintank aus. Der ist nämlich direkt darunter. Und durch diese Druckwelle sorgen die dann für einen Riss im Kerosintank und da bildet sich dann ein Leck. Und Treibstoff läuft dann aus, also das geschieht ja alles wirklich in Sekundenbruchteilen. Treibstoff läuft aus und entzündet sich an diesem Kabel, das oben beschädigt wurde im Fahrwerk. Und setzt so diesen ganzen Treibstofftank auf der linken Tragfläche sofort in Brand. Durch dieses Kabel, was beschädigt wurde, der auslaufende Treibstoff und das alles wirkt jetzt da wirklich in Sekunden zusammen. Das merkt man auch im Cockpit. Also man hat nicht gesehen, was man überfahren hat, aber sie bekommen einen Feueralarm bei Triebwerk Nummer 2 und der Flugingenieur schaltet das dann auch sofort ab. Das ist das normale Prozedere bei sowas. Die Piloten wissen zu dem Zeitpunkt aber überhaupt nicht, wie schwer das Problem ist. Sie wissen vermutlich auch nicht, dass hinten die Triebwerke anfangen zu brennen, weil das Feuer von innen gar nicht sichtbar ist. Aber der Tower sieht das und der funkt auch sofort die Crew an. Concorde 4590, sie haben Flammen hinter sich. Das sagt der Fluglotse in Paris am Flughafen. Das Problem ist, dass die Concorde jetzt schon viel zu schnell ist. Also es gibt ja immer so eine gewisse Geschwindigkeit, ab wann gestartet werden muss, ja. Weil sonst ja der Weg zum Bremsen gar nicht mehr ausreicht auf ja. der Startbahn. Und diese Geschwindigkeit haben sie schon überschritten. Das heißt, sie können nicht mehr bremsen. Die Piloten müssen jetzt starten, müssen abheben, obwohl sie jetzt wissen, dass was brennt. Sie wissen nicht genau was und in welchem Umfang. Sie haben ja nur die Informationen aus dem Tower und sie heben ab. Und sie überlegen sich, welche Optionen sie haben. Das sind ja auch standardisierte Verfahren. Und sie wollen eine Notlandung machen. Macht ja auch Sinn. Und es gibt einen Flughafen, der ist 8 Kilometer entfernt, Le Bourget. Und dort haben sie vor, zu landen. Das Problem ist aber, dass das Feuer und die Schäden, die das Feuer schon ausgelöst hat und auch die fehlende Leistung der Triebwerke, war die Concorde zu dem Zeitpunkt kaum mehr steuerbar. Sie flog viel zu langsam. Also man hat das dann hinterher berechnen können. 371 km/h, normal fliegt sie zu dem Zeitpunkt schon 420 km/h. Und sie war schon viel zu niedrig. Also sie hat die Grenze des Flughafens mit nur 30 Metern Höhe überschritten. Das ist wirklich verdammt wenig. Und die Piloten versuchen alles um den Flughafen, der 8 Kilometer entfernt ist, der irgendwie zu erreichen. Aber ihnen läuft die Zeit weg, sie schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Also nur rund eine Minute nach dem Start konnte sich die Concorde noch in der Luft halten. Und nach einer Minute in der Luft schlägt sie am Boden auf, trifft dort ein Hotel. In diesem Hotel sterben 4 Angestellte und an Bord alle 109 Fluggäste und Crewmitglieder.
Aber es klingt ja auch fast, als hätten die Piloten eigentlich keine Chance gehabt, den Flieger und ihre Passagiere noch zu retten.
Nee, also sie waren tatsächlich da in dieser Situation dann ausgeliefert. Also sie haben das getan, was sie noch machen konnten und versuchen irgendwie den Flughafen da zu erreichen. Aber ja, also die Crew, muss man sagen, trifft da wirklich gar keine Schuld. Ja. Also die konnten da nichts machen mehr.
Und was ich da besonders interessant und auch wirklich gruselig eigentlich finde, ist, dass es dieses Metallteil war. Also dieses kleine, 40 Zentimeter lange Metallteil, was dort abgefallen ist und letztendlich zu dieser Katastrophe geführt hat.
Genau, es war tatsächlich, recht schnell hat man die Ursache gefunden. Es war wirklich dieses kleine Metallteil, wobei man muss sagen, da kommen wir später noch drauf zurück, es gab noch ein paar Faktoren, die das Ganze, ich würde mal sagen, begünstigt oder beschleunigt haben. Kommen wir später drauf zum Sprechen. Also die DC-10 der Continental Airlines hat eben diesen Metallstreifen verloren bei ihrem Start auf der Startbahn, hat sich vom Hecktriebwerk gelöst. Interessant ist, dieses Metallteil wurde erst gut 3 Wochen vorher eingebaut und man hat dann auch festgestellt, weder der Einbau noch die Herstellung von diesen Metallstreifen haben den Vorgaben des Herstellers entsprochen. Man muss sagen, es wurde da, ja, Fusch ist vielleicht zu viel, aber es wurde zumindest nicht so genau und sorgfältig gearbeitet, wie das nötig gewesen wäre.
Ja, die Continental Airlines gibt es ja auch gar nicht mehr, ne? Die, ich glaube, amerikanische Airline, richtig?
Ist eine amerikanische Airline, die haben dann fusioniert mit United und genau, das ist glaube ich das, was heute United ist, war früher zum Teil Continental.
Gab es Konsequenzen dafür? Also wenn es nicht richtig eingebaut war, also schon ist ja eigentlich auf jeden Fall irgendwie eine Art von Fahrlässigkeit, gerade bei so einem, bei sowas Wichtigem wie Luftsicherheit und so weiter, wo es natürlich auch einfach schnell zu solchen großen, schweren Konsequenzen kommen kann. Was ist da passiert noch? Gab es da Schuldige?
Also es gab einen Prozess, das hat sehr lange gedauert, fast 10 Jahre. Am 2. Februar 2010 begann in Frankreich der Prozess gegen Continental Airlines. Die Staatsanwaltschaft hat der Airline fahrlässige Tötung vorgeworfen und der Prozess hat nicht ganz ein Jahr gedauert. Im Dezember 2010 gab es dann ein Urteil. Continental Airlines und ein Mechaniker der Airline wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Airline muss 200.000 Euro Geldstrafe zahlen und 1 Million Euro Schadensersatz an Air France. Der Mechaniker selbst hat 15 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen, wurde aber in zweiter Instanz freigesprochen.
Interessant. Erscheint mir relativ wenig. Auch der Schadensersatz zum Beispiel.
Ja, hat mich auch überrascht. Wenn man bedenkt, dass ja es gar keine Überlebenden gab, dass über 100 Menschen gestorben sind, da finde ich jetzt 1 Million Euro, gerade bei einer Airline, deren Größenordnung, ich will jetzt nicht sagen aus der Portokasse, aber es ist jetzt keine Summe, glaube ich, die so eine Airline groß in die Bredouille bringt finanziell. Hat mich auch sehr überrascht. Man muss sagen, dass das alles aber auch relativ umstritten ist. Also der ganze Prozess, das ganze Urteil. Es gab viel Kritik, viel Stimmen wurden laut, ob der Richter nicht einfach den Mythos Concorde schützen wollte und alle Schuld auf die amerikanische Airline abschieben wollte. Weil es so ein bisschen war wie die Titanic, so unsinkbar und eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Und diesen Mythos wollte man sich erhalten. Und da kam es einem gerade recht, dass eine amerikanische Airline ein Metallteil verloren hat. Man muss nämlich sagen, dass schon viele Aspekte auch bei der Concorde nicht beachtet wurden in dem Prozess. Also es gab nämlich in der Geschichte der Concorde schon öfter Probleme mit den Reifen. Einfach weil die diesen extrem hohen Belastungen bei Start und beim Landen ausgesetzt war. Es sind öfter Reifen geplatzt und auch der Treibstofftank, der da unten ja auch war, wurde tatsächlich auch öfter durch die umherfliegenden Reifenteile beschädigt. Zwar nie so schwerwiegend, dass irgendwas Großes passiert ist, aber es gab schon eben Indizien, dass sowohl Reifen als auch die Abdeckung von diesem Tank vielleicht ein bisschen... Ja, das könnte stabiler sein. Also es gab da öfter Probleme und all das wurde im Prozess nicht groß beachtet. Man hat zwar davor auch über Lösungen nachgedacht. Also es gab die Idee, ob man die Reifen eben irgendwie verstärkt oder generell die Unterseite der Concorde und die Tragflächen besser schützen und verstärkt. Man hat es aber nie durchgezogen, weil sowas bedeutet mehr Gewicht, mehr Kerosin, es wird teurer und man hat das dann alles eben verworfen, auch weil nie, ja, was Großes passiert ist. Also klar, man musste dann irgendwie die Reifen austauschen, aber es hat nichts hingedeutet, dass da mal eine Katastrophe passiert. In dem Prozess haben aber auch Zeugen ausgesagt, dass sie bereits vor dem Überfahren des Metallteils schon gesehen haben, dass der Reifen schon geplatzt sei. wurde im Prozess überhaupt nicht berücksichtigt. Vielleicht hat man sich ja auch, haben die sich getäuscht oder, oder haben sich das hinterher dann irgendwie zurecht eingeredet oder so. Jedenfalls strafrechtlich hat man das nie konkret verfolgt. Es gibt, also weil die Frage ist halt schon, war wirklich nur allein das Metallteil schuld oder spielt es eben auch eine Rolle, dass die Reifen auch einfach für die Belastungen nicht ausgelegt waren. Und wir haben ja oft in Fällen, auch in Staffel 1 ja schon darüber gesprochen, ist das oft so ein mehrere Faktoren und ein Systemversagen in irgendeiner Form. Man hat das, wie gesagt, alles nicht berücksichtigt. Ja.
Ja, das stimmt. Ich denke, wenn, wenn sich so eine Rotlinie, die sich so durch die Fälle auch unserer ersten Staffel gezogen hat, durch die allermeisten Fälle, ist, denke ich, der Punkt, es ist eigentlich so gut wie nie nur ein einziger Grund hinter oder ein einziges Problem, was letztendlich zu so einer Katastrophe führt. Das scheint ja hier auch wieder der Fall zu sein.
Ja, es gibt noch ein paar andere Aspekte, die passen da ganz gut dazu, die den Flug der Concorde ebenfalls gefährdet hätten, und zwar genau diesen konkreten Unglücksflug. 4 Tage vor dem Unfall wurde nämlich bei einer Wartung ein Distanzring am Fahrwerk wurde nicht wieder eingebaut. Also man musste am Fahrwerk was austauschen.
Aber was macht das, so ein Distanzring?
Ja, der hält das Fahrwerk in der richtigen Position, muss man sagen. Also dass gerade eben beim Start und bei der Landung die Reifen und das Fahrwerk richtig in der richtigen Position sind, damit die Reifen nicht noch zusätzlich belastet werden. Und wenn dieser Ring fehlt, dann bleibt das Flugzeug eben nicht mehr korrekt auf der Mittellinie der Startbahn. Und die Concorde gerät so eben weg davon, oft nur Zentimeter, also jetzt kein großes Ding erstmal, eben in Richtung Rand und weg von dieser Mittellinie. Und es gibt eben Stimmen, die sagen, naja, genau da lag aber dieses verlorene Metallteil. Das lag nicht direkt auf der Mittellinie, sondern es lag etwas außerhalb davon. Und wäre dieser Ring korrekt eingebaut worden 4 Tage vorher, dann wäre die Concorde vielleicht gar nicht über diesen Metallteil gefahren. Ist natürlich ein bisschen Spekulation. Ja. Ich bin jetzt auch kein Ingenieur, um zu wissen, wie das physikalisch irgendwie zusammenhängt. Ein anderer Punkt ist, dass das Flugzeug viel zu schwer war. Es hatte 1700 Kilo zu viel geladen an Treibstoff und an Gepäck und hat somit das Abfluggewicht um 1 Tonne überschritten. Dadurch braucht man eine höhere Geschwindigkeit zum Abheben und dadurch belastet man das Fahrwerk und die Räder noch mehr. Ist natürlich auch ein bisschen spekulativ, aber die Argumente von manchen Experten war dann eben, naja, wenn das Flugzeug gar nicht so zu viel beladen wäre, dann wären die Reifen, hätten vielleicht gehalten und hätte dieses Metallteil gar nicht diesen Schaden ausgelöst. Ist ein bisschen spekulativ und es wurde tatsächlich im Prozess auch überhaupt nicht berücksichtigt.
Interessant.
Ja, und weil das eben nicht berücksichtigt wurde, ist Continental Airlines auch in Berufung gegangen. Ende 2012 gab es dann ein Urteil und ein französisches Gericht hat jetzt United, weil eben Continental United fusionierend haben, United von aller strafrechtlicher Verantwortung freigesprochen. Trotzdem muss die Airline 1 Million Euro Schadensersatz an die Air France und 300.000 Euro an weitere Parteien zahlen. Das ist geblieben, aber juristisch ist Continental bzw. United freigesprochen worden.
Interessant. Aber gab es denn, abgesehen von diesem juristischen Nachspiel, was waren denn die Folgen für die Concorde auch als Flugzeug einfach, als Modell?
Ja, man muss sagen, der Unfall hat wirklich das Ende der Concorde eingeläutet. Neben all den, die wir angesprochen haben, wirtschaftlichen Faktoren, dass das natürlich wirtschaftlich auch nicht so rentabel war. Direkt nach dem Unfall hat Air France sofort alle Concorde-Flugzeuge stillgelegt. British Airways dagegen hat nur die Flüge am nächsten Tag gestrichen und hat danach alle Flugzeuge ganz normal planmäßig starten lassen. Es gab aber Ermittlungen und am 15. August 2001 haben die britische und die französische Luftfahrtbehörde haben der Concorde die Zulassung entzogen. Da ging es eben um die Themen, die ich eben erwähnt habe, Reifenproblematik, zu schwache Abdeckung für den Tank. Und deshalb hat die Behörde gesagt, erstmal darf keine Concorde abfliegen. Die Briten und die Franzosen wollten das aber nicht auf sich nehmen, sich nicht gefallen lassen, eben um diesen Mythos Concorde am Leben zu halten, haben ein milliardenteures Umbauprogramm gestartet. Es wurde eben der Tank besser abgedeckt, verstärkt, die Reifen wurden nachgebessert und es gab dann einen Testflug und der war dann am 11. September 2001. Genau an dem Tag gab es einen Testflug, der scheinbar auch erfolgreich war. Das Problem war, also man hat dann kurz darauf tatsächlich den Liniendienst nach New York wieder aufgenommen. Im November 2001 wollte man mit der Concorde wieder fliegen. Das Problem war eben, 11. September 2001, der Luftmarkt war ein komplett anderer. Ja. Die Buchungszahlen sind komplett eingebrochen, weltweit bei allen Airlines. Es hat sich eben komplett verändert. Es gab auch öfter technische Pannen bei der Concorde. Das war nicht mehr so zuverlässig wie vorher. Niemand hat mehr gebucht. Das war eine große Unsicherheit. Und dann hat die Concorde relativ bald auch ihr Ende gefunden. Am 26. November 2003 fand dann der letzte Concorde-Flug statt von London in ein Luftfahrtmuseum ins britische Fulton. Und damit war dann die Ära Concorde nach 30 Jahren ungefähr beendet.
Wirklich, wirklich das Ende einer Ära. Ich finde das spannend, dass die nach dem Absturz nochmal wirklich ja nochmal wahnsinnig viel Geld da reingesteckt haben in diese Umbauten, um es nochmal zu probieren im Grunde genommen. Also die müssen ja davon ausgegangen sein, dass sie die Concorde noch viele, viele Jahre nach den Umbauten fliegen können, trotz auch schon dieser bestimmt oder dieser gewissen wirtschaftlichen Probleme davor, die es ja schon immer gab. Aber da merkt man auch nochmal, was das für ein enormes Prestigeprojekt auch einfach war, gerade für Großbritannien und Frankreich einfach. Also mindestens genauso wichtig, das als Prestigeobjekt zu haben, wie, oder fast sogar noch wichtiger als diesen Flugservice anbieten zu können.
Total, ja. Also es war wirklich so ein Image, so ein Prestige. Man muss auch sagen, so schnell wie die Concorde ist kein Passagierflugzeug mehr geflogen. Also die Concorde hat ja wirklich absolut den Rekord gebrochen und bis heute gehalten. Es ist ein Mythos. Und ich glaube, selbst wenn du heute sagst, Concorde, jeder kann damit was anfangen und sieht auch dieses Flugzeug vor sich. Und es ist schon der Inbegriff einer komplett anderen Ära von Luftfahrt und von Fliegerei.
Ja. Finde ich aber auch spannend, dass es seitdem einfach nie wieder jemand versucht hat. Ich denke auch, das zeigt auch nochmal, wie schwierig es an sich war, das überhaupt so zu betreiben.
Ja.
Und ja, dass es vielleicht Passagieren letztendlich gar nicht mal so, also im Großen und Ganzen so wichtig ist, eben dann 3 Stunden früher anzukommen. Finde ich spannend.
Ich finde, eine Sache ist mir aufgefallen zu einer Parallele vom A380. Das ist ja auch ein Flugzeug, was für viele Airlines wirklich eigentlich sehr unwirtschaftlich ist. Aber die Fluggäste lieben es total. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass die Lufthansa hat ja auch erstmal alle ausgemustert während Corona und stillgelegt und es hieß, kommt quasi nicht mehr. Und jetzt nach und nach kommt wieder ein A380 nach dem anderen. Und das ist auch sowas, das ist eigentlich total unwirtschaftlich. Die Leute wollen es, die Leute lieben dieses Flugzeug und gerade Emirates hält ja total dran fest, weil es für sie ja auch so ein Image- und Prestige-Ding ist. Und das hat mich ein bisschen dran erinnert. Ja.
Es ist auch, ich muss auch sagen, ich bin noch nie mit einer A380 geflogen. Das ist weit oben auf meiner Wunschliste.
Ich kann es dir nur empfehlen. Ja, ich saß sowohl unten als auch oben. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ja,
ich glaube über 500 Passagiere
passen
die A380 oder je nachdem, wie es auch möbliert ist.
Ja. Und es ist wirklich, es ist auch viel leiser und wirklich ruhig und für so ein großes Flugzeug sehr beeindruckend.
Ja. Vielleicht in Staffel 3 kann ich dann von meiner A380-Erfahrung
berichten. Ja, das wäre doch schön, ja. apropos Erfahrung, falls ihr du, Hans, mal eine Concorde in echt sehen wollt, es gibt tatsächlich, das wusste ich gar nicht, es gibt eine Concorde in Deutschland. Ich war da auch noch nicht drin, im Technikmuseum in Sinsheim, das ist bei Heidelberg, da steht eine echte originale Concorde auf dem Dach. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen von dem Technikmuseum dort. Ist auch begehbar, man kann da wirklich reingehen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt die Concorde auf dieses Technikmuseum, vor allem Sinsheim ist jetzt auch nicht so die Metropole der Welt irgendwie. Der Chef vom Museum ist ein absoluter Concorde-Fan und er hat wohl lange verhandelt und er hat es aber irgendwie geschafft, sich eine Concorde zu holen. Und zwar für den symbolischen Preis von 1 D-Mark hat er gezahlt. In einer riesigen Aktion wurde dieses Flugzeug dann transportiert und ihm aufs Dach gestellt. Und ich habe mich gefragt, aber warum? Also wie geht das vor allem zu 1 D-Mark? So, hä? Der Grund ist wohl, in dem Museum steht schon eine Tupolev. Das ist hier so ein bisschen das russische Pendant, glaube ich, muss man sagen.
Ich habe so ein gewisses Faible für diese russischen oder im Grunde genommen ja Sowjet-Flugzeug ist das hier in diesem Fall.
Ja.
Habe ich ein gewisses Faible für, weil ich das total faszinierend finde, weil natürlich dieser technologische Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den USA oder dem Westen insgesamt in dieser Zeit teilweise ein bisschen kuriose Blüten auch getrieben hat. Und diese Tupolev, das ist so ein kleines Detail, das wissen nicht viele. Der Jungfernflug des Prototypen, der Tupolev, hat 2 Monate vor dem der Concorde stattgefunden. Also eigentlich hatte die Sowjetunion quasi ein funktionierendes Überschallflugzeug, bevor der Westen eines hatte.
Ja.
Und es war auch als Linienflugzeug gedacht, ist aber sehr, sehr, sehr schnell tatsächlich wieder, also viel früher als die Concorde aus dem regulären Linienflug genommen. Und ich glaube auch insgesamt ist die nicht lange geflogen. Denn, du hattest ja gesagt, die Concorde hatte auch ein Problem damit, dass die Kabine relativ laut war.
Ja, genau.
Wenn man mit 2000 Kilometern pro Stunde durchfliegt, dann wird es halt einfach laut. Die Tupolev hatte das gleiche Problem, nur noch schlimmer, wegen ein paar Sachen, weil sie dann eben doch, obwohl sie früher da waren, eben technologisch nicht ganz so ausgereift waren. Beispielsweise waren die Triebwerke waren noch ein ganzes Stück lauter, weil die nur mit Nachbrennern so schnell fliegen konnte. Die Klimaanlage war extrem laut und das hat dazu geführt, dass in der Tupolev eine Geräuschkulisse geherrscht hat, wie man sie mit einem Konzert etwa hat. Also so 90 Dezibel, das ist wirklich als wäre man mitten in einem richtig, richtig lauten Konzert. Und sogar so weit, dass vor allem im hinteren Teil des Flugzeugs, nah an den Triebwerken, konnte man es quasi nicht aushalten, in diesem Flieger mitzufliegen.
Okay.
Und das war die Tupolev und deswegen hat es die auch, ist dann glaube ich auch schon so Mitte oder Ende der 70er quasi nicht mehr geflogen als Linienflugzeug. Aber fand ich sehr spannend.
Interessant, wusste ich gar nicht. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass das so ein Wettlauf zwischen quasi den Ost- und Westmächten war über wer schneller fliegen kann.
Ja, ähnlich wie, es war ja auch viel auch zum Beispiel mit der Raumfahrt, ne? Das war natürlich auch ein absoluter Wettlauf und ich denke so Luft- und Raumfahrt, das sind ja so zwei Branchen, die sich gegenseitig sehr, sehr antreiben, was so Technologie angeht. Und ja, fand ich spannend, habe ich immer so dieses Ding. Ich meine, ich habe auch mal irgendwo die Anekdote darüber gelesen, dass sich dann in der Tupolev Leute, weil man sich auch quasi nicht unterhalten konnte, dass da Stift und Blöcke ausgeteilt wurden, um sich halt irgendwie untereinander verständlich zu machen.
Okay. Ja, und beide Maschinen stehen jetzt in Deutschland, also in Sinsheim. Also wenn ihr in der Nähe seid oder da mal hinfahren wollt, das ist sicher spannend. Vielleicht machen wir beide da mal einen Ausflug.
Ja, ein paar Tage in Heidelberg und dann nochmal eine Exkursion nach Sinsheim.
Vielleicht machen wir so eine kleine Klassenfahrt.
Ja, Max, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr spannender Fall. Ich denke, viele können mit dem Namen Concorde was anfangen. Jetzt wissen sie auch, was genau schiefgegangen ist mit der Concorde und was das Ende der Concorde eingeläutet hat.
Ja, Fotos davon haben wir bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast, und natürlich zu allen anderen Fällen, die jetzt dann noch kommen werden in den nächsten Wochen. Wie gesagt, ab jetzt jeden Dienstag eine neue Folge auf allen Playern, zum Beispiel Spotify oder
Apple. Und wir probieren es natürlich auf so vielen Playern wie möglich verfügbar zu machen.
Genau. Ja, und dann sage ich endlich, kann ich diesen Satz auch wieder sagen, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche mit einem neuen Fall und einer neuen Katastrophe.
Genau, ich freue mich drauf.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.